Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Das Wort Gottes ist das Thema heute. Ich lese einen weiteren Text aus der Bibel, aus dem Propheten Jesaja, dem 55. Kapitel. Übrigens ein Kapitel nach dem Kapitel, wo der Taufspruch von Malu steht. Gott spricht: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Das Wort Gottes, immer wieder begegnet uns in kirchlichen Zusammenhängen dieser Begriff, aber was meinen wir da eigentlich damit? Was ist das? Nun, Wort Gottes kann in unser Leben, in dieser Welt auf vielerlei unterschiedliche Weise sich ereignen. Das kann ein Gedanke sein, der plötzlich in uns aufleuchtet, wenn wir endlich mal still werden. Oder das Wort einer Freundin, das in uns hineinfällt und etwas Gutes bewirkt. Wort Gottes kann aber auch sein, dass manchmal kommt sowas wohl vor, Menschen tatsächlich Gottes Stimme hören. Oder dass wir etwas träumen, was uns nicht mehr loslässt. Vielleicht auch manches mehr. Wort Gottes kann auf unterschiedlichste Weise in unser Leben fallen, aber da fallen ja so manche Stimmen und Worte hinein. Und wie unterscheide ich, was von Gott kommt und was von mir selbst oder von irgendeiner anderen Quelle? Das ist nicht so einfach. Und an dieser Stelle kommt die Bibel ins Spiel als etwas, ein Dokument, das uns ein Fundament, eine Grundlage, eine Orientierung dafür gibt, was Wort Gottes sein kann und was nicht. Aber so ganz selbstverständlich ist auch das nicht. Ich möchte im Folgenden ein paar Gedanken zur Bibel, zu unserem Umgang mit der Bibel in Bezug auf Wort Gottes mit euch und Ihnen teilen. Wenn wir ehrlich sind, sind wir, wenn es um die Bibel geht, alle zutiefst verunsichert. Wenn wir ehrlich sind, dann gilt selbst für die meisten Christenmenschen, dass die Bibel in ihrem Leben kaum mehr eine Rolle spielt. Und wenn man Menschen außerhalb christlicher Kirchen fragt, was denn die Bibel ist, dann kann man unterschiedlichste Meinungen finden, aber in der Regel begegnet uns auch so eine Auffassung wie, naja, was da drin steht, das glauben ja selbst die Christen nicht mehr. Was ist die Bibel eigentlich? Sie ist eine Sammlung von unterschiedlichsten Schriften, die über Jahrhunderte entstanden sind, Jahrtausende sogar. Eine Sammlung von Schriften unterschiedlicher Gattungen. Da ist Geschichtsschreibung dabei, da sind Briefe dabei und manches mehr. Es ist eine Sammlung von Schriften, die von Menschen geschrieben wurde. Menschen, die sich natürlich in das, was sie da geschrieben haben, selbstverständlich mit ihrer eigenen Persönlichkeit, mit ihren Erfahrungen und mit dem Hintergrund ihrer Zeit eingebracht haben. Aber ist das alles, was die Bibel ist? In der Bibel selbst begegnen wir immer wieder dem Vertrauen, dem Zutrauen darein, dass sich diese Schriften dem Wirken von Gottes Geist, von Gott selbst verdanken. Dass diese Bücher Gottes Wort im Menschenwort enthalten. Glauben wir das noch? Rechnen wir noch damit? Nochmal, die meisten Menschen heute halten das, was in der Bibel steht, für im besten Fall wohlgemeinte Märchen, für erfunden. Und wenn man es nicht so freundlich ausdrückt, letztlich für Unwahrheit. Und eine Unwahrheit ist eine Lüge. Wie ist es dazu gekommen? Ich möchte jetzt etwas versuchen, was ein bisschen riskant ist, nämlich ein Stück Wissenschaftsgeschichte und Theologiegeschichte in ein paar Sätzen nur anzuschauen. Und natürlich ist das ein sehr komplexes Thema, dem man mit ein paar Sätzen nicht gerecht wird. Es bleibt also holzschnittartig. Und was ich jetzt sagen werde, wird auch den Menschen, die daran gearbeitet haben, nicht wirklich gerecht. Und dennoch glaube ich, dass ein Kern von Wahrheit da drin steckt. Im 17. Jahrhundert hat der Rechtsphilosoph Hugo Grotius für die Wissenschaften einen Grundsatz definiert, nämlich, dass man Wissenschaft betreiben solle, etsi Deus non daretur, als gäbe es Gott nicht. Und es war dringend nötig, diesen Grundsatz für die Wissenschaften zu setzen. Denn bis dahin hatte sich immer wieder auch die Kirche eingemischt in Gebiete, von denen sie nichts verstand. Etwa in die Naturwissenschaften. Und es war wichtig, sich davon zu befreien, um zu belastbaren Erkenntnissen zu kommen. So wurde etsi Deus non daretur, als ob es Gott nicht gäbe, zum Grundsatz für die Naturwissenschaften von da an und die Geisteswissenschaften. Und ab dem 18. Jahrhundert, also ein Jahrhundert später, durch die Aufklärung auch zum Grundsatz für die Theologie. Also die Wissenschaft von Gott. Et si Deus non daretur wurde nun mehr und mehr auch Theologie betrieben. Und das führte dazu, dass ein Weltbild im Lauf der Jahre entstand, das uns alle auch prägt heute, das sogenannte materialistische Weltbild. Und für dieses Weltbild ist es konstitutiv, dass es nur voraussetzungslose Materie und die ewig gültigen Naturgesetze gibt. Materie und Naturgesetze, daraus formt sich unser Weltbild. Das heißt, der Mensch, Sie und ich, wir sind eine hochevolutionierte Biomaschine. Materie, die durch zufällige Prozesse sich irgendwann ihrer selbst bewusst geworden ist. Das ist unser Weltbild heute, oder? Dieser Grundsatz, als gäbe es Gott nicht, macht innerweltlich für Wissenschaften wirklich Sinn und hat zu großen Entdeckungen geführt. Und wäre man früher drauf gekommen, hätte man sich zum Beispiel den unseligen Streit zwischen der katholischen Kirche, dem Papst und Galileo Galilei sparen können. Aber dieser Grundsatz, als gäbe es Gott nicht, macht der eigentlich auch für die ganze Wirklichkeit Sinn? Innerweltlich sinnvoll, aber wenn wir von Gott sprechen, sprechen wir doch wesenhaft von dem, der nicht innerweltlich, also immanent ist, sondern der diese Welt transzendiert. Das spirituelle Weltbild und auch das Weltbild der Bibel sagt, dass es eine größere Wirklichkeit gibt als die rein sichtbare materielle. Dass es auch eine unsichtbare Wirklichkeit gibt. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ich weiß nicht, ob es wissenschaftliche Erhebungen dazu gibt, aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Die allermeisten Menschen gehen davon auch aus, dass die Welt und das Leben mehr ist als nur Materie. Als gäbe es Gott nicht, ich habe es gesagt, ist eingedrungen auch in die Theologie. Und die Art, die Bibel zu lesen, ist dadurch massiv und wesentlich bestimmt worden im Lauf der Zeit. Ernst Troeltsch hat um die Jahrhundertwende gesagt, dass zur Grundlage für auch die Theologie gelten muss, das sogenannte Analogieprinzip. Dass also immer und überall die gleichen Voraussetzungen gelten und die gleichen Voraussetzungen auf alles angewendet werden müssen. Und zum Analogieprinzip dazu das Kausalprinzip. Jede Wirkung muss eine Ursache haben, die wir finden und nachvollziehen können. Rudolf Bultmann, ein großer Theologe des vergangenen Jahrhunderts, hat 1941 einen epochemachenden Aufsatz geschrieben: Neues Testament und Mythologie. Und darin hat er gefordert, dass die Kirche ihre Art, wie sie die Bibel auslegt und was sie verkündigt, dem materialistischen Weltbild endlich anpassen muss. Und das hat ausgelöst die sogenannte Entmythologisierung in der Theologie und auch in der Bibelauslegung. Was heißt das? Man hat alles rausgenommen aus der Bibel, was irgendwie nicht Analogieprinzip und Kausalprinzip entspricht. Himmel, Gottheit Jesu, jenseitige Mächte, Sühne, Tod, Auferstehung von den Toten, Heiliger Geist. Das sind alles Dinge, die es nach unserem materialistischen Weltbild nicht geben kann, nicht geben darf. Und auf die Theologie angewendet heißt das, man macht die Verkündigung der christlichen Kirche frei davon. Bultmann hat gesagt, man kann doch nicht elektrisches Licht einschalten und moderne Medizin nutzen und gleichzeitig an Wunder glauben. Das passt nicht zusammen. Ich würde heute, 80 Jahre später, sagen, na, für den Großteil der Menschheit passt das zusammen. Die gehen mit Technologie um, die Bultmann in seinen kühnsten Träumen sich nicht hätte ausdenken können, und glauben sehr wohl an Wunder. Das führt ein bisschen zu einer Schizophrenie in uns selber, weil wir auf der einen Seite zutiefst dem materialistischen Weltbild folgen und die gleichen Leute, die sagen, naja, also Gott und Auferstehung, sowas kann es nicht geben, erzählen mir dann von Wundern, die sie erlebt haben, zum Beispiel bei der Partnersuche. Wir sind da ein bisschen schizophren. Ich glaube, das liegt auch daran, dass in uns ein Empfinden dafür ist, dass die Welt am Ende doch größer ist als nur Materie. Ganz kleine Bemerkung am Rande. Soweit ich es verstanden habe, ist die Physik inzwischen an einem Punkt, wo sie sich durchaus die Frage stellt, was ist eigentlich vor der Materie da? Und diskutiert, ob nicht Information, die nicht materiell ist, im Wesentlichen unsere Wirklichkeit bestimmt. Klammer zu, das wäre ein Thema für Fachleute und ich bin keiner. Aber die sogenannte Entmythologisierung, das Rausstreichen aus der christlichen Verkündigung und aus der Bibel all dessen, was diese Welt übersteigt, hat Generationen von Theologen geprägt. Und in einem Arbeitsbuch zum Neuen Testament, erschienen im Jahr 2004, also eines der neueren, das heute Studenten, Theologiestudentinnen und Studenten als Grundlage lernen, heißt es wörtlich, die biblischen Texte werden methodisch nicht anders behandelt als andere literarische Zeugnisse, insbesondere der Antike. Das heißt aber im Klartext, methodisch wird ausgeschlossen, dass es einen Gott gibt. Gott wird aus der Gleichung herausgenommen. Bevor man überhaupt anfängt, zu versuchen zu verstehen, was biblische Texte uns sagen wollen. Dieses Vorgehen hat dazu geführt, dass mehr und mehr die Interessen und Ideologien derer, die die Bibel auslegen, zum leitenden Gedanken geworden sind. Man hat also das eigene eingetragen in die Texte und so gab es, ich nenne nur ein paar Beispiele, es gab eine Befreiungstheologie, wo besonders der Gedanke, wie können die Menschen sich von Unterdrückung befreien, eingetragen wurde in die biblischen Texte. Oder die Friedenstheologie oder die feministische Theologie oder heute mehr und mehr Gendertheologie. Ich will nicht sagen, dass das alles schlecht ist, aber das sind Dinge, die eingetragen wurden, um die Lücke zu füllen, die letztlich Gott hinterlassen hat, beziehungsweise die Rausstreichung Gottes. In der Folge dessen hat man zum Beispiel sämtliche Jesus-Worte, von denen im Neuen Testament erzählt wird, in Frage gestellt, ob Jesus das überhaupt je gesagt haben könne. Und inzwischen blicken nicht mal mehr Theologen durch, was denn nun als echtes oder unechtes Jesus-Wort gilt. Die Ergebnisse an dieser Stelle sind aber oftmals gar nicht wirklich handfest wissenschaftlich begründet, sondern sind Meinungen und Wahrscheinlichkeiten, die man unter der Voraussetzung zu forschen, als ob es Gott nicht gäbe, in die Bibel einträgt. Für ganz viele Menschen heute, auch innerhalb der Kirche, kann es keine Auferstehung Jesu von den Toten gegeben haben. Für sie war das Grab nicht leer, sondern Jesus ist gestorben und im Grab verwest. Und um irgendwie die Rede von der Auferstehung zu retten, hat die Theologie so einen Satz erfunden wie: Jesus ist ins Kerygma auferstanden. Das heißt so viel wie: Jesus ist da auferstanden, wo Menschen davon erzählen. Spüren Sie, wie dieser weltverändernden Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi die Kraft, die Dynamik genommen wird durch so einen Kunstgriff? Die Folge all dessen, was ich jetzt sehr holzschnittartig beschrieben habe, ist, dass große Teile der Christenheit in Deutschland, wenn sie denn in den Gottesdienst gehen und das Glaubensbekenntnis sprechen, so wie wir das vorhin getan haben, eigentlich gar nicht mehr glauben, was sie da bekennen. Wenn das alles so wäre, wenn das alles so stimmt, liebe Familie Kortnumme, dann war die Taufe von Malou eben nichts weiter als ein inhaltsloser Zauber. damit Sie einen schönen Tag haben heute und wir uns alle besser fühlen. Bibel als Wort Gottes? Wie kann ich denn nun die Bibel lesen und verstehen? Nur noch ein paar wenige Gedanken dazu. Die Alternative zu dem eben beschriebenen kann ja nicht ein stumpfer Biblizismus sein, der einen weltfremden und vorgestrigen Mystizismus beinhaltet. Nein, die Bibel ist eine Sammlung von Menschen geschriebenen Schriften unterschiedlichster Gattung. Und da ist ganz viel Menschliches drin. Aber wir sollten, wenn wir die Bibel aufschlagen und das irgendwie mit Gewinn tun wollen, nicht Gott aus der Gleichung herausstreichen, weil dann, was wir erhalten, eine Kirche ohne Gott ist und ein Glaube ohne Gott. Wir sollten diese Texte mit Ehrfurcht danach durchsuchen, wo wir die Stimme Gottes darin erkennen. Und irgendwo ganz auf dem Grund der Bibel, da ist Wort Gottes zu finden. Und auf dem Grund dieses Wortes Gottes ist Gott selbst zu finden. Und das hat sich durch Jahrtausende immer wieder bewährt bei Menschen, sonst würden wir heute hier nicht sein. Also lasst uns offen bleiben dafür, dass Gott selbst der Lebendige wirklich ist, genauso wie die Materie, die wir messen und erforschen können. Lasst uns dafür offen bleiben. Und dann werden wir solche Texte anders hören können. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das Wort, das von meinem Munde ausgeht, wird tun, was mir gefällt. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Oh, wie sehr wünsche ich uns allen immer wieder, dass wir das erfahren, dass vom Wort Gottes Freude und Frieden ausgeht. Was brauchen wir denn dringender in unseren Tagen als das? Und dann hören wir mit anderen Ohren den Taufspruch von Malu. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht Gott, der Herr, dein Erbarmer. Ich wünsche uns in diesem Jahr viele Erfahrungen, wo wir gemeinsam die Bibel studieren und darin auf das Reden Gottes stoßen. Amen.